hören die 243. Ausgabe von Crop FM. Mein Gast heute Abend ist Georg Ritschl und der Titel der Sendung ist Organize Africa. Die Megafon angekündigte Sendung mit Manfred Zimmel musste leider verschoben werden. Jeder, der live dabei ist, darf auch mitchatten, mitsprechen und Fragen an den Gast richten via cropfm.com, cropfm.at, cropfm.at ist die Website. Und dann einfach in den cropfm.com einsteigen, ist eigentlich nicht zu übersehen. Ich gebe die Fragen sehr gern an den Telefongast weiter, vor allem dann im zweiten Teil der Sendung. Einen Newsletter, den kann man bestellen von der Website von cropfm, cropfm.at, cropfm.at, wenn man will, auch mit www davor. Man kann mir sehr gerne mailen, Mail-Link findet sich unterm Header oder einfach an cropfm@moor.at. Alles, was hier live passiert, wandert irgendwann als Podcast über die Internetleitungen beziehungsweise ist auch im Archiv der Website downloadbar. Als MP3 oder Real Audio. Einzelne Sendungsbeiträge können auch direkt verlinkt werden, wo immer es passend erscheint, über die Direct-Link-Funktion. Es gibt zu dieser Sendung ein Forum, das wird betreut von Valador Unarmed Wingman Eraser und befüllt von sehr vielen Hörerinnen und Hörern mit spannenden Beiträgen, Kommentaren zur Sendung, Diskussionen und natürlich auch Meldungen, die dann teilweise wieder in die CropFM News wandern. Das Coverbild heute ist wieder gestaltet von Matthias Töpfer. Die Illustration heute von Matthias ist sehr schön, finde ich, und gibt vielleicht einen kleinen Ausblick, was möglich ist. Ist ja ein sehr großflächiges Projekt, von dem wir heute auch sprechen. Zumindest ist es so angelegt. Last but not least, der Spenden-Button. Das findet sich relativ weit oben rechts auf der Website von CropFM, das Ei mit dem Herzen. Man kann ja über PayPal spenden, beziehungsweise als Überweisung. Seit neuestem gibt es auch die Möglichkeit zu flattern. Das ist ein sehr angenehmes und sehr nettes System, wie ich finde. Wenn man selbst flattert, kann man auch beflattert, also jemanden schmeicheln heißt das. Und gleichzeitig ist das irgendwie eine Flatrate, die man da quasi pro Monat solchen Projekten spendet. Finde ich sehr gute Idee und gibt es jetzt auch. Und ein paar haben schon geflattert, danke. Und ich glaube einfach daran, dass ich freier Content langfristig selbst finanzieren kann und muss. Und so dann auch wirklich frei bleibt. Dr. Nachtstrom ist wieder unter die Blogger gegangen. Le Docteur schreibt nun regelmäßig auf The Sweetest Noise. Elektronische Musik für dich auf thesweetestnoise.com. Mal wieder was ganz anderes, aber zumindest ebenso inspirierend, finde ich. Und er hat ja, Walter Brandner hat ja Obskuristan bis vor kurzer Zeit betrieben und jetzt eben der Süße des Rauschens sich hingebend einen neuen Blog eröffnet. Es gibt übrigens auch einen Track der kommenden Luxus-CD online auf Bandcamp. Dort findet sich übrigens auch ein alter Track von Dr. Nachtstrom. Moneymaker heißt der Luxus-Track Und das Stück kann auch für $0 heruntergeladen werden und findet sich auch in den News, der Link drauf auf Bandcamp. Pantherion Needs You, der Pilotfilm, entstand ja fast völlig durch die Initiative vieler junger Künstlerinnen und Künstler, die ihre Arbeit und Zeit kostenlos zur Verfügung stellten. Er soll 2011 fertig werden, die Dreharbeiten sind mittlerweile erfolgreich abgeschlossen. Um weiterzumachen, benötigt die interdimensionale Eingreiftruppe jetzt Unterstützung. Auf Indiegogo, der Link findet sich in den News, findet sich neben allerlei Preview-Material zum Pilotfilm auch die Möglichkeit, die Psi-Polizei finanziell unter die Arme zu greifen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Pilotfilm und bin dann sehr gespannt, was dann alles noch danach kommt. Pantherion. Einen Blick hinter die Kulissen der US-Diplomatie brachte uns WikiLeaks. Die amerikanische Regierung verurteilte den jüngsten Coup der Internetaktivisten am vergangenen Sonntag aufs Schärfste. Er sei rücksichtslos und gefährlich, erklärte der Sprecher von Barack Obama, Robert Gibbs. Doch die Männer rund um Julian Assange sind davon unbeeindruckt und WikiLeaks enthüllt jetzt in Etappen. Nord- und Südkorea, Guantanamo, Pakistan und Antipiraterie-Einsätze in Djibouti. Das Verhältnis zwischen USA und Kanada standen schon auf dem Programm diese Woche. Heute sollen Berichte über die Korruption in Afghanistan veröffentlicht werden. Am Samstag soll Jemen, am Sonntag China auf dem Enthüllungsprogramm von WikiLeaks stehen. Und auch zum Fall des britischen UFO-Hackers Gary McKinnon gab es neue Hintergründe auf WikiLeaks zu lesen. Also da geht's ziemlich rund. Im Chat vermuten, indes Assange oder wie man ihn jetzt ausspricht, den Namen, sei von der CIA, aber das glaubt man ja von sehr vielen. Leben im All. Seit der letzten Sendung mit Helmut Lammer zu diesem Thema am 19. November tat sich sehr viel auf diesem Gebiet. So wurde erstmals die Atmosphäre einer fernen Supererde analysiert. Bei GEO-1214b handelt es sich um die erste bekannte Supererde mit einer Atmosphäre, zeigte sich Jacob Bean vom Harvard Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge von den Analyseergebnissen fasziniert. Zugleich gesteht der Astronom jedoch ein, dass es selbst mit den neuen Daten noch nicht möglich ist, genau zu bestimmen, wie sich die Atmosphäre zusammensetzt. Wir bleiben bei Leben im All. Eine neu entdeckte Lebensform in einem Salzsee erweitert die Definition für Leben ganz allgemein. NASA-Wissenschaftler haben in einem für Leben, wie wir es bislang kannten, giftigen Salzsee Mikroben entdeckt, die im Aufbau ihrer DNA, das von Wissenschaftlern bislang als Grundvoraussetzung für sämtliche Lebensformen betrachtete Phosphor, mit dem eigentlich hochgradig giftigen Arsen ersetzen können. Und schließlich hat man auch herausgefunden, dass es im Universum dreimal mehr Sterne gibt als bislang angenommen. Also ich würde mal sagen, Leben da draußen wird erstens einmal immer wahrscheinlicher, allein schon durch die Möglichkeiten, wo es entstanden hätte können und durch die Möglichkeiten, wie es überhaupt entsteht. Und mehr über diese Dinge erfahrt man, über diese drei letzten Artikel, die ich hier angesprochen habe, erfahrt man auf Grenzwissenschaft aktuell. Ja, und Mr. Crop FM, das bin ich, ist jetzt auch im Exo-Magazin vertreten, was mich sehr freut. Natascha Jacek war in Graz und wir haben einen kleinen Spaziergang durch die Stadt und in gewisser Weise auch durch diese Sendung gemacht. Hat Spaß gemacht und dank der professionellen Schnittkünste von Robert und der wunderbaren Drehkünste von Natascha ist am Ende ein sehr kurzweiliger Bericht entstanden. Zu sehen im Exo-Magazin, in der Ausgabe Dezember 2010, dann noch sehr spannende Beiträge mit Peter Arthur Straubinger, dem Regisseur von Am Anfang war das Licht und dem Kontaktee Ananda Bosna. Ja, und alle eben hier zitierten Artikel und Beiträge sind in der News-Sektion von CropFM verlinkt, beziehungsweise über den News-Button der jeweiligen Sendung vom Archiv aus bequem erreichbar. Und News gibt eigentlich täglich auf CropFM. Und hier geht's jetzt weiter mit meinem Gast Georg Ritschl und dem Projekt Organize Africa, Organize wie Orgon geschrieben, also Organize eigentlich. Ein sehr spannendes Projekt, ähnlich wie das von Majid Abdelaziz, über das ich vor ein paar Wochen berichtet habe. Auch wieder ein Projekt, das sich der Belebung der Landschaft am afrikanischen Kontinent widmet und das doch mit einigem Erfolg macht. Und hier eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Georg Ritschl und Organize Africa. Ritschl wurde 1959 in Berlin geboren. 1984 machte er seinen Abschluss in Architektur an der TU Berlin. Bis 2004 ging er diesem Beruf nach und arbeitete unter anderem in Honolulu, Rotterdam, Hamburg, Berlin und Johannesburg. Im Jahr 2002 schon initiierte er das Projekt Organize Africa zusammen mit Friederike Ritschl und 2006 veröffentlichte er sein erstes Buch mit dem Titel Operation Paradise, nehme ich an, das ist ein englischer Titel. Guten Abend, Herr Ritschl.
Ja, hallo, guten Abend.
Ja, hallo. Können Sie mich gut verstehen? Wir hören Sie sehr gut.
Ich kann Sie sehr schön verstehen, ja.
Okay, das ist wunderbar. Operation Paradise, um was geht es in diesem Buch?
Naja, das ist im Prinzip die Geschichte von unseren Expeditionen, die wir im südlichen Afrika gemacht haben, zum Verteilen von Orgonit, mit dem Ziel, positiv auf die Energie der Umgebung einzuwirken. So könnte man es sagen.
Das heißt, dieses Buch beschreibt im Prinzip Ihr Projekt, so wie es halt 2006, also der aktuelle Stand von 2006.
Ja, Ende 2006, genau.
Okay. Was hat Sie eigentlich dazu gebracht, dieses doch sehr ungewöhnliche Projekt zu starten? Ich meine, ich habe vor ein paar Monaten ja eine ähnliche Sendung mit Majid Abdelaziz gemacht. Also nachdem ich jahrelang versucht habe, mit solchen Leuten, die mit Orgon tatsächlich praktisch arbeiten, diese vors Mikro zu bekommen, die wollten aber alle nicht so richtig, ist es heuer irgendwie so richtig losgegangen. Und Sie machen etwas Ähnliches, aber mit anderen technischen Mitteln, auf die werden wir dann später noch zu sprechen kommen. Aber warum haben Sie überhaupt damit begonnen?
Ja, das ist eigentlich fast, ich kann es eigentlich schwer sagen, wie das gekommen ist. Ich bin seitdem ich 14 bin, kenne ich die Arbeiten von Wilhelm Reich. Da bin ich irgendwann mal über das Buch Entdeckung des Orgons, Funktion des Orgasmus gestolpert. Und ich würde mal sagen, dass ich vor 10 Jahren durch eine Phase gegangen bin, durch die, glaube ich, viele gehen, wo sie plötzlich anfangen, Dinge zu lesen und sich für Sachen zu interessieren, die von der normalen Mainstream-Erklärung, wie unsere Welt funktioniert, abweichen. Und im Rahmen dieser, ich würde mal sagen, weit angelegten Leseaktivität und Internet-Suchaktivität habe ich mich dann immer mehr für Sachen wie freie Energie und derartiges interessiert und bin auf Don Crofts Bauanleitung für einen Orgonit-Cloudbuster gestoßen. Und da ich Wilhelm Reich schon immer kannte, war ich sofort fasziniert und habe einfach mir die Materialien besorgt und meinen ersten Orgonit-Cloudbuster gebaut, der sofort außergewöhnlich eindrucksvolle Ergebnisse gebracht hat. Und auf diese Weise im Grunde kann man sagen, es ist eine Art Netzwerk von Leuten, die in dieser Richtung arbeiten. Und es hat sich eigentlich organisch entwickelt. Es ist also nicht sozusagen aus geplanten wissenschaftlichen Ansatz oder derartigem entstanden, sondern es hat sich organisch entwickelt.
Also Sie sagen, Sie haben sich einfach mit verschiedenster Literatur, grenzwissenschaftlicher Natur beschäftigt und irgendwann dann erkannt, dass da jetzt doch noch mehr irgendwie um uns passiert und auch in uns als und die traditionelle Wissenschaft jetzt oder der Mainstream Glauben machen will, mitteilt, whatever. Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Was gab es denn da so für Einsichten oder Erkenntnisse, die Sie auf diese Gedanken gebracht haben?
Interessanterweise hat meine Neugierde, sagen wir mal, zur alternativen Geschichtsschreibung hat vor allem mit dem Geldsystem begonnen. Ein ganz anderes Thema. Aber ich hatte irgendwann das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt und wollte herausfinden, wie eigentlich unser Geldsystem funktioniert. Und auf diese Weise bin ich auf die ganzen Conspiracy-Bücher getroffen. Und das hat dann irgendwann einen runden Kreis ergeben. Ja, anders kann ich nicht beschreiben. Also es hat nicht mit der Orgon-Energie als solche angefangen, sondern eigentlich mit der Neugierde, wie unsere Welt eigentlich organisiert ist und funktioniert.
Okay, und im Rahmen Ihrer Arbeit, wie lange leben Sie jetzt schon in Südafrika?
13 Jahre.
Okay, und Sie sind ja auch auf Credo Mutwa getroffen und gehören, soweit ich mich jetzt erinnere...
Ja, das hat sich dann alles organisch ergeben. Ja, ich habe fast gleichzeitig mit dem Orgon bin ich auf Credo Mutwa gestoßen, weil ich diese Videoserie The Reptilian Agenda, die David Icke herausgegeben hat, gesehen habe. Und zwar habe ich auf dem Internet zunächst Hinweise darauf gesehen und habe dann den Menschen, der hier mit David Icke diesen Film gedreht hat, den habe ich dann persönlich kennengelernt, weil ich die Videos haben wollte. Und man mir sagte, ich würde sie von diesen Menschen kriegen. Und dann hat sich schon wenige Wochen danach ergeben, dass ich eine gemeinsame Reise mit ich habe den Namen jetzt sogar vergessen, Doktor, komme jetzt nicht drauf, weil der Kontakt ist abgebrochen seitdem, aber ich habe dann eine gemeinsame Reise mit diesen Menschen und Credo Mutwa und seiner Frau Virginia gemacht und war dann sehr fasziniert und das kam gleichzeitig mit der Entdeckung, für mich mit der Entdeckung des Orgonits und ja, der Kontakt hat mir sehr geholfen, ein stärkeres Gefühl für Afrika zu entwickeln.
Das kann ich mir gut vorstellen. Sie sind auch Mitglied des Malawischen Heilungsverbandes.
Ja.
Das ist also eine Heiler, das sind also Heiler ähnlich jetzt zu vergleichen mit den Sangomas, die jetzt vor allem um Johannesburg.
Ja, das ist genau dasselbe. Also das ist das Traditional Healers Council of Malawi. Und ich würde mal sagen, dass ich wahrscheinlich eher ein Ehrenmitglied bin, aber ich bin jedenfalls ein Mitglied dieses Verbandes. Das sind 200.000 traditionelle Heiler in Malawi, wo diese Tradition noch sehr viel intakter und sehr viel echter ist als in Südafrika. Und wir haben damals eine Reise gemacht, die uns durch Malawi geführt hat, wo wir den Kontakt bekommen haben zu Dr. Chipangula. Das ist der Präsident dieser Vereinigung. Und dem haben wir unsere Orgonit-Sachen gegeben. Also das ist eine längere Geschichte. Übrigens mit einem österreichischen Freund bin ich da unterwegs gewesen. Wir wollten eigentlich eine große Reise machen durch Simbabwe, Sambia, Malawi, Tansania, Kenia, Uganda, Ruanda und so weiter und so weiter. Aber wir sind in Simbabwe eingekerkert worden, könnte man sagen. Und das hat meinen österreichischen Freund so geschockt, dass wir dann die Reise leider vorzeitig abgebrochen haben. Und wir haben unser ganzes Orgonit, das waren 5 Cloudbuster und 1000 Towerbuster und verschiedene andere Sachen, haben wir dem Dr. Chipangula gegeben. Und er hat das über sein Netzwerk von traditionellen Heilern in Malawi verteilt. Zu dem Zeitpunkt, das muss Oktober 2006 gewesen sein, sollte Malawi von einer schweren Trockenheit heimgesucht werden, die dann interessanterweise nicht stattfand. Und stattdessen haben wir erfahren, dass Malawi inzwischen Wintersaat aussät. Also das heißt, dass sie 2 Ernten pro Jahr inzwischen machen, was sie seit 40 Jahren nicht gehabt haben. Und Dr. Chipangula ist eben ein bleibender Freund geworden, der sich selbst von der Wirksamkeit des Orgonits überzeugt hat und dieses über sein Netzwerk von traditionellen Heilern propagiert. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass die traditionellen Heiler in Afrika diese Energien direkt spüren können. Das heißt, wenn man ihnen diese Geräte zeigt und sie auffordert zu spüren, was das bewirkt, können sie das direkt fühlen. Und das hat uns immer wieder sehr beglückt, möchte ich mal sagen, diese Begegnung mit traditionellen Heilern auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Ländern. Und Credo Mutwa gehört eben auch dazu.
Sie haben gesagt, dass Sie da eingekerkert wurden. Warum? Also
wir sind auf unseren Expeditionen zweimal unfreiwillige Gäste des Staates gewesen. Einmal in Simbabwe in 2006 und einmal in Mosambik letztes Jahr, wo wir immerhin für fast 8 Wochen im Gefängnis gesessen haben, weil man uns terroristische Aktivitäten verdächtigt hat. Und wir haben eigentlich den Eindruck, dass hinter diesen staatlichen, wie soll ich es mal nennen, hinter dieser staatlichen Überfürsorge durchaus ein bewusster Einschüchterungswunsch steckt. Ja. Ich muss mal eben die Tür hier zumachen, hier sind Geräusche im Hintergrund, kleinen Moment.
Okay. Ja, das ist natürlich schon möglich, dass dann über solche Umwege versucht wird, gewisse Projekte, die denjenigen nicht ganz recht sind, gestoppt werden.
Hallo, sorry, ich war...
Ja, ich weiß schon, aber ich habe jetzt nur laut nachgedacht über das, was Sie gerade gesagt haben. Also ich halte das schon für gut möglich, dass solche Projekte versucht wird, negativ zu beeinflussen, wie auch immer. Aber ich meine, offiziell wurde Ihnen nicht gesagt, dass jetzt diese ganze Aktion mit Ihrer Aktion in Zusammenhang steht. Also ich meine, terroristische Aktionen, wenn man mit einer Orgonkanone durch die Gegend fährt, das kann ja auch wirklich missverstanden werden. Ich meine, das hat Majid Abdelaziz gemeint. Dass
ja, ich meine, wenn man jetzt mal davon ausgeht, ich mache jetzt mal einen kleinen Gedankensprung, dass es sowas wie die neue Weltordnung tatsächlich gibt und dass diese okkult fundierte Herrschaftspyramide letzten Endes auf negativer Energie, auf Angst und Einschüchterung und Kontrolle basiert, dann ist das, was wir machen, und so verstehen wir es übrigens auch, durchaus eine Bedrohung für diese Struktur. Nur dass in den westlichen Ländern die, wie soll ich sagen, die Taktik anders ist, weil man sich nicht erlauben kann, diese Tausende von Leuten, die inzwischen Ähnliches tun in Europa oder Nordamerika oder auch zunehmend in anderen Ländern, gefangen zu nehmen oder staatlich zu drangsalieren. In Afrika kann man das eben anders machen. Da können Leute einfach auch mal so verschwinden und da ist ein Menschenleben ohnehin etwas weniger wert und da kann man sich also erlauben, sage ich mal, mit etwas gröberen Händen zuzupacken, als man das in Westeuropa zum Beispiel tun würde.
Ja, mag durchaus was dran sein, leider. Ich muss Sie übrigens bitten, möglichst laut zu sprechen.
Ja, ich kann Sie leider auch kaum hören.
Ja, das Problem gibt's, aber wir können Sie auch nur relativ schlecht hören. Also bitte möglichst laut reinsprechen. Also es ist schon verständlich, aber halt möglichst nah an der Muschel sein. Gehen wir vielleicht jetzt mal direkt in Ihre Arbeit. Also vielleicht beschreiben Sie doch einmal dieses Orgonit-Experiment.
Ist mir auch gerade aufgefallen, dass ich das jetzt praktisch als bekannt vorausgesetzt habe und das vielleicht ein Fehler ist. Ich will also mal erklären, was eigentlich Orgonit ist und was wir unter Orgonenergie verstehen und so weiter. Also Orgonenergie ist der Begriff, den Wilhelm Reich in den 30er, 40er und 50er Jahren geprägt hat für die allgemeine Lebensenergie. Und diese allgemeine Lebensenergie ist letztlich nichts anderes als das, was andere Traditionen als Qi oder Prana oder Äther oder Elan de Vie. Es gibt also im Grunde in jeder Tradition gibt es eine Bezeichnung für die universelle Lebensenergie. Und die Vorstellung, die dahinter steckt, ist, dass diese Energie stagnieren kann oder fließen kann und dass bestimmte Einflüsse diese Energie zum Stagnieren bringen und dass das praktisch ein tödlicher Einfluss ist. Wilhelm Reich nannte das Deadly Orgon oder tödliche Orgon-Energie. Also man kann sagen, stagnierende Energie ist negative Energie, ist Todesenergie. Und viele Technologien, die wir betreiben, wie zum Beispiel die ganzen Cellphone-Towers, also Mobilfunktürme, Mikrowellenstrahler, aber auch Kernkraftwerke, Radarinstallationen, alle möglichen geheimen Militärinstallationen erzeugen diese stagnierenden Energiefelder, die von psychosensitiven Leuten als schwarze Energie wahrgenommen werden. Und Wilhelm Reich hat dieses Phänomen exemplarisch und pionierhaft in den 30er und 40er Jahren erforscht, hat auch den Zusammenhang zwischen Energie und Erkrankung festgestellt, zwischen stagnierender Energie im Körper und Krebs und so weiter und so weiter, und bestimmte Geräte entwickelt, mit denen er positive Lebensenergie konzentrieren konnte. Und eins davon war der sogenannte Orgon-Akkumulator und das andere war der Cloudbuster. Aber diese Geräte waren auf einer etwas anderen Technologie basiert als das, was wir heute Orgonit nennen. Die ursprünglichen Reichschen-Geräte basierten auf einer abwechselnden auf abwechselnden Lagen von organischem und metallischem Material. Das war der Orgon-Akkumulator. Und der Cloudbuster war im Prinzip ein Bündel von Rohren, parallel als Paket sozusagen montierte Rohre, die auf einer beweglichen Lafette auf einem Lastwagen montiert waren, mit denen er, und diese waren mit einem starken Kabel mit einem Wasserlauf verbunden, und damit konnte er Energie sozusagen absaugen und stagnierende Energiefelder wieder in Bewegung bringen. Das Orgonit ist im Prinzip eine dramatische Vereinfachung dieser ganzen Dinge, indem eine Mischung aus Kunstharz und Metallspänen im Grunde die Funktion des Orgon-Akkumulators übernimmt, aber in einer chaotischen Weise. Das heißt, es wird nicht mehr die Energie von innen nach außen oder von außen nach innen konzentriert, sondern es wird Energie aufgenommen und belebt wieder zurückreflektiert, könnte man sagen. Und Orgonit ist im Prinzip eine Mischung aus Kunstharz, Metallspänen und Kristallen. Und daraus haben sich dann verschiedene andere Geräte entwickelt, wie eben der Orgonit Cloudbuster, was wir Towerbuster nennen. Das ist im Prinzip eine kleine Scheibe aus Orgonit mit Kristallsplittern, die wir benutzen, um die negativen Energiefelder von Mobilfunktürmen zu neutralisieren und wiederzubeleben. Und dann die Orgonit-Kegel, die auch als Holy Hand Grenades bezeichnet sind. Das ist ein etwas humoristischer Ausdruck, den Don Croft vor einigen Jahren geprägt hat, in Anlehnung an Monty Python. Also es hat sich im Prinzip ein ganzes Arsenal von verschiedenen Geräten entwickelt, auch Geräte für die persönliche Heilung, aber alle basieren auf demselben Grundprinzip, dass Orgonit ist sozusagen der eigentliche Energieumwandler, und dann gibt es zusätzlich Heilsteine, die man hinzufügen kann, oder auch bestimmte Spulenkonfigurationen, die die Energie in einer bestimmten Weise manipulieren können, aber das Grundprinzip bleibt immer dasselbe, und das Grundprinzip ist auch immer einfach.
Und das heißt, ausgehend von diesem Prinzip, das im Reich gefunden hat, dass also organisches und anorganisches Material dazu verwendet werden können, diese Energie zu kanalisieren und auch irgendwo zu akkumulieren in einem Akkumulator.
Ja, ja.
So arbeiten sie auch, aber weil das jemand gerade, also Hachiko schreibt da im Chat, also elektromagnetische Energie, oder? Das ist jetzt aber nicht wirklich elektromagnetisch, von
dem
wir hier
reden. Kann ich jetzt kaum noch
hören. Bitte, das ist nicht wirklich elektromagnetische Energie, von dem wir hier sprechen, oder?
Nein. Ich würde behaupten wollen, ich bin kein Physiker, aber ein interessierter Laie, ich würde behaupten wollen, dass Orgon-Energie sehr viel fundamentaler ist als Elektromagnetismus oder andere Energien, die, ich sag mal, in der Schulphysik beschrieben werden. Ja, ich glaube, dass Orgon-Energie eher auf dem Level der, wie soll man das nennen, der Quantenfluktuation oder dessen, was im Vakuum noch da ist, wenn eigentlich nichts da ist. Ja, also das heißt, Orgon-Energie ist eigentlich der Äther oder das Medium, in dem sich Materie und die uns bekannten gröberen Energieformen manifestieren. Man könnte sagen, dass das, was wir als Materie oder als bekannte Energien wahrnehmen, Wirbel in diesem ursprünglichen Energiemedium, Orgon oder Äther oder wie wir es auch immer nennen wollen, sind.
Ähnliche Theorien gibt's ja relativ viele, also auch zum Beispiel Burkhard Heinz' Weltbild legt nahe, dass es höherdimensionale, zumindest mathematisch höherdimensionale Wirklichkeiten gibt, mit denen man dann sehr schön beschreiben kann, was da passiert.
Da kann ich leider nicht mitreden.
Ja, da können nur sehr wenige mitreden, also ich auch nicht. Ich kann da nur die Schlussfolgerungen irgendwie mehr oder weniger zitieren. Das heißt jetzt, Sie arbeiten also mit, das Nullpunktfeld zum Beispiel wäre jetzt auch eine mögliche Analogie, nehme ich an.
Das ist ein Konzept. Ich denke mal, wir haben ja nur eine einzige Realität, die wir alle versuchen auf verschiedene Weisen zu beschreiben. Und ich denke, dass es generell in der Grenzwissenschaft oder wie man das auch immer nennen will, eine Tendenz gibt, auf verschiedenen Wegen dasselbe zu beschreiben und immer klarer zu erkennen. Wir sind eigentlich keine Wissenschaftler und wir sind keine Theoretiker, sondern wir sind Praktiker. Wir versuchen tatsächlich Heilungsarbeit zu machen und glaube auch, dass wir da recht erfolgreich mit sind. Wir versuchen eigentlich nicht, Theorien aufzustellen oder in gelehrte Debatten mit Quantenphysikern oder Mystikern aller Schattierungen einzutreten, sondern wir sind Praktiker und wir machen Arbeit, die Wirkungen hat. Und spürbare Wirkungen hat. Und das macht uns Spaß. Und wir versuchen eigentlich nicht unbedingt zu behaupten, dass wir alles wissen oder dass wir alles erklären können. Im Grunde wissen wir gar nicht genau, warum das funktioniert, was wir tun, aber wir sehen, dass es funktioniert.
Ja, und ich meine, für alle, die sich jetzt für das Thema Orgon näher interessieren, da gibt es doch schon einige Sendungen, auch bei mir im Archiv, ganz alte Sendungen, Wilhelm Reich ist natürlich ein Thema, also da kann man sich dann eh noch näher informieren. Aber gehen wir jetzt vielleicht wirklich dann in die Praxis. Wie sieht denn so eine OROP aus in Südafrika? Vielleicht können Sie ein paar Beispiele beschreiben und anhand dessen uns vermitteln, was da so passiert und was möglich ist.
Ja, also was wir im Prinzip in den letzten 8 Jahren gemacht haben, ist systematisch Gebiete zu bereisen und systematisch mit Orgonit zu versorgen. Das heißt, dass wir zunächst mal alle uns sichtbar erkennbaren Mobilfunkanlagen oder sonstigen Mikrowellensender mit Orgonit versorgen. Das heißt, dass wir versuchen, so viel wie möglich Cloudbuster aufzustellen. Wir suchen dafür meistens Personen, die dann bereit sind, diesen Cloudbuster sozusagen zu behüten oder als Patenschaft sozusagen anzunehmen. Und wir haben sehr viel Orgonit auch in Wasserläufe reingebracht. Unter anderem haben wir Orgonit verteilt an der ganzen südlichen afrikanischen Küste von Mosambik bis zum Kongo. Also das sind ungefähr 6000 Kilometer See, die wir mit eigenem Boot oder auch mit Kreuzfahrtschiffen und allen möglichen verschiedenen Methoden des Wassertransports bereist haben und das Orgonit ins Wasser gebracht haben. Unser Ziel ist vor allem eigentlich eine flächendeckende Versorgung, weil wir gemerkt haben, dass überall dort, wo wir genügend Orgonit eingebracht haben, keine Trockenheitskatastrophen mehr stattfinden. Wir haben festgestellt, dass in vielen Bereichen Halbwüste plötzlich ergrünt, dass Flüsse, die seit 30, 40 Jahren nicht mehr geflossen sind, auf einmal wieder fließen und so weiter und so fort. Diese Expeditionen sind sowohl in meinem Buch Operation Paradise, das übrigens auch über Amazon.com bestellbar ist, beschrieben, als auch auf unserer Webseite organizeafrica.com, also organizeafrica.com.
Ist alles verlinkt, also zumindest Ihre Website.
Da haben wir praktisch gesamte Chronologie unserer Expeditionen und ich denke, dass die Bilder und Erklärungen in diesen Expeditionsberichten einiges klar machen, was ich jetzt hier im Radiointerview vielleicht nicht so klar machen kann, denn vieles ist, muss man erfahren und vieles muss man selber gesehen haben und erlebt haben, denn es ist sehr schwer zu sagen, okay, wir sind jetzt da hingefahren, wir haben da 5 Cloudbuster in Namibia aufgestanden und Namibia hat die größten Regenfälle, seitdem es meteorologische Aufzeichnungen gibt, im nächsten Frühjahr erlebt. Ja, das kann man alles Zufall sein. Aber wir sehen jedes Mal, wenn wir diese Expedition machen, wir sehen, wie sich die Wolken verändern, wir sehen, wie die elektrisch veränderten Wolkenmuster sich auflösen und in gesunde Cumuluswolken verwandeln. Und wir spüren auch die Stimmungsaufhellung und es hat sehr, sehr viele Wirkungsebenen. Und es gibt ja auch eben, wie ich schon vorher gesagt habe, den Feedback von Leuten wie den verschiedenen Natur- und Geistheilern der traditionellen afrikanischen Orientierung, aber auch andere sensitive und oder psychisch empfindsame Leute, die diese Energien spüren können oder die auch die Aura sehen können. Ja, ich habe also einige solche Trips gemacht mit Geistheilerinnen oder Geistheilern, die direkt Aura sehen können und die mir gesagt haben, wie ein Mobilfunkturm unbehandelt eine schwarze Wolke von Energie um sich herum hat. Die konnten das auch sehr genau beschreiben. Ungefähr einen halben Kilometer groß, wie eine abgeflachte Melone mit kleinen grauen Streifen. Und in dem Moment, wo das Orgonit anfängt zu wirken in der Umgebung dieses Mobilturms, hat man plötzlich eine farbige Aura und die Schwärze ist auf die unmittelbare Umgebung der Ausstrahlungspaneele beschränkt. Ja. Also das Feedback ist auf vielen Ebenen und ich habe mit Farmern gearbeitet, die berichtet haben, wie die Ernteerträge deutlich sich gesteigert haben, wie Tiere, also plötzlich schon unmittelbar nach dem Ausdringen des Auronids gesünder aussehen und einfach sich anders anfühlen. Das ist schwer zu beschreiben, aber es ist einfach eine Erfahrung, die von immer mehr Menschen auf der ganzen Welt geteilt wird. Gerade Pflanzenwachstumsexperimente sind in letzter Zeit einige publiziert worden, wo man also Orgonit in Pflanzenbeete eingebracht hat und dann Kontrollbeete unter selben Bedingungen ohne. Und dann guckt man sich halt nach 2 Monaten die verschrumpelten Rüben aus dem unbehandelten Feld und die prallen, leckeren und gesunden Rüben aus dem Orgonit-behandelten Feld an. Und das spricht eigentlich schon für sich selbst.
Es gibt ja immer wieder Kritik, Entschuldigung, dass Orgonit-Zellen oder Holy Hand Grenades nicht abgeschaltet werden können. Das heißt, die stehen dann dort und machen halt immer weiter. Sehen Sie das als Problem oder?
Warum soll man die denn abschalten eigentlich?
Da bin ich überfragt, also.
Ja.
Ich meine, ich habe auch schon von manchen gehört, dass also diese Dinge kippen können, also dann einfach energetisch nicht mehr ganz so sind, wie man sie gerne hätte und teilweise sogar das Gegenteil bewirken können. Aber da verlasse ich mich jetzt völlig nur auf Aussagen von Leuten, mit denen ich halt gesprochen habe. Haben Sie irgendwas in der Richtung schon mal gehört, dass also diese Dinge quasi instabil wären und dann sich vielleicht
also
sogar...
Ich bin der Meinung, dass wir, da wir eine fundamentale Herausforderung der angstbasierten, okkulten Weltordnung darstellen, dass, und da sie uns nicht direkt verbieten können, ohne sich lächerlich zu machen, dass es nur logisch ist, wenn eine Desinformationskampagne auf allen Ebenen zu vermerken ist. Und ich denke, dass diese Art von angstmachenden Statements Teil dieser Desinformationskampagne sind. Wir sind seit Jahren von Orgonit umgeben und haben noch nie festgestellt, dass es in irgendeiner Weise umkippt, negativ wird oder so. Das sind alles Dinge, die mir völlig bizarr und lächerlich erscheinen. Und ich bin der Meinung, dass es sich dabei um Angstmache-Kampagnen handelt, die bewusst eingesetzt werden, um die rasche und exponentielle Verbreitung dieser befreienden und wunderbaren Technologie zu verlangsamen. mehr als verlangsamen kann man es nicht und man kann im Prinzip nur Unsicherheit erzeugen und damit Leute daran hindern, diese Sachen auszuprobieren, indem man ihnen erzählt, es könnte irgendwas Schreckliches passieren. Aber davon kann eigentlich keine Rede sein.
Das Thema Beweise für die Funktion dieser Geräte ist natürlich immer heiß diskutiert. Sie haben es schon erwähnt, Sie haben also mehrere solche Operationen gemacht, wo sich eben danach, Sie haben da eine erwähnt, größten, stärksten Regenfälle seit Beginn der meteorologischen Aufzeichnungen ereignet haben.
Jetzt seit dem Eintreffen des Weißen Mannes könnte man sagen, ja, seitdem die ersten Deutschen da in Deutsch-Südwest angefangen haben, irgendeinen Wetterdienst zu unterhalten, hat man solche Regenfälle nicht gekannt.
Gibt es jetzt, abgesehen von diesen statistischen Auffälligkeiten, so nenne ich es jetzt einmal, wobei unter Anführungszeichen, weil es ist teilweise meiner Meinung nach schon mehr als eine Auffälligkeit, aber gibt es jetzt, abgesehen von Statistik, Beweise? Ich meine, Sie haben auch von diesen hellfühligen und hellsichtigen Menschen gesprochen, die tatsächlich sehen, was da passiert. Alles das halt für jemanden, der jetzt selbst nicht über diese Fähigkeit verfügt, gut und schön, aber gibt es irgendwelche anderen Dinge, die das ganze Ding festmachen könnten für jemanden, der da irgendwie skeptisch ist?
Naja, also ich meine, man muss ja bedenken, dass Forschungsinstitute, die im Mainstream arbeiten, über Millionenbudgets verfügen, während unser einer sich solche Expeditionen sozusagen vom Munde abspart. Das heißt, wir verfügen natürlich nicht über ein Netzwerk an Messstationen und so weiter, um Studien ausführen zu können, die einen Skeptiker überzeugen würden. Ja, ich glaube, dass unsere Webseite mit ihren Expeditionsberichten und den Vorher-Nachher-Fotos und verschiedenen Wiederbesuchungen von Gebieten, die vorher behandelt wurden, und die Summe der Pflanzenwachstumsversuche schon so etwas wie ein Beweiskörper. Ich weiß nicht, man nennt es in Englisch Body of Evidence. Ich weiß nicht, wie das deutsche Wort dafür heißt. Es entsteht schon so etwas wie eine Ansammlung von Beobachtungen, die in ihrer Summe als Beweis dastehen können. Ich glaube, dass die Kultur sich auch ständig ändert, was wir als Beweis akzeptieren, und man hat sich mehr oder weniger in den letzten Jahrzehnten auf ein extrem formalistisch-mechanistisches Modell für Beweise, also typischerweise die in der Medizin zum Beispiel die Double Blind Study, die als einziges Beweismittel anerkannt wird, während die einfühlsame Beobachtung des erfahrenen Doktors oder des erfahrenen Heilers praktisch heute abgetan wird als anekdotisch. Ja, das sind Tendenzen in der Wissenschaft, die man akzeptieren kann oder auch nicht. Ich persönlich halte sie für gefährlich und glaube, dass die Beobachtung und intelligente Spekulation und Abwägung von Beobachtungen auch Beweiskraft hat. Aber es wird uns nach wie vor schwerfallen, extreme Skeptiker zu überzeugen, und das haben wir auch gar nicht vor. Wir haben es weder vor, noch haben wir es nötig, weil wir tun das, was wir tun, und sind davon überzeugt, dass es positiv ist und heilsam, und wir suchen nicht den Beifall der etablierten Wissenschaft oder der Massenmedien. Das interessiert uns im Prinzip nicht. Und wir haben auch festgestellt, dass es vergeblich ist, sich, sage ich mal, diesen stark kontrollierten Medien in irgendeiner Form anzubiedern. Ja, das ist Energieverschwendung. Also wir machen das, was wir machen, und bieten unsere Beobachtungen und unsere Überlegungen und Wahrnehmungen jedem an, sie anzunehmen oder nicht anzunehmen. Mehr können wir auch nicht tun.
Sie haben vorher erwähnt, dass es elektrisch veränderte Wolkenmuster gäbe, die Sie dann mit diesem Orgon, mit dieser Orgon-basierten Technologie, die Sie verwenden, und Orgonit-basierten auflösen können. Können Sie ein bisschen mehr darüber erzählen, was Sie mit elektronisch veränderten Wolkenmustern meinen?
Ja, also generell kann man sagen, es gibt ja eine allgemeine Diskussion über das sogenannte HAARP, H-A-A-R-P, High Altitude Auroral Resonance Project oder wie auch immer das heißt. Dass viele Leute wissen, dass es diese Station in Alaska gibt und dass es verwandte und ähnliche Stationen in Europa gibt, unter den Namen IceCut zum Beispiel und andere. Wir gehen davon aus, dass das gesamte Netzwerk von Mobilfunkstationen und anderen elektromagnetischen Strahlern eine wetterverändernde Wirkung hat. Und am Anfang unserer Arbeit haben wir ständig und überall diese fischgrätartigen Rittelungen der Wolken festgestellt. Und nachdem wir diese ganzen Sender neutralisiert haben, oft innerhalb von wenigen Minuten totale Wolkenveränderungen gesehen. Das ist einfach eine Sache, die ich schwer übers gesprochene Wort vermitteln kann. Das muss man sehen, muss man beobachten. Und unser Himmel sieht hier in Südafrika heute völlig anders aus als vor 8 Jahren. Und wir haben auch kaum noch oder fast gar nicht mehr die sogenannten Chemtrails, über die ja auch viel gesprochen wird. Auch die lösen sich auf, wenn die Atmosphäre entsprechend energisiert wird. Und in Südafrika gibt es sie praktisch nicht mehr. Während ich sehr gut weiß, dass sie in Europa noch sehr, sehr stark vorhanden sind.
Das ist hochinteressant, aber
muss man selber erfahren, dann kann man das auch beurteilen.
Wo sehen Sie jetzt da diesen Zusammenhang zwischen Chemtrails und HAARP?
Beides sind unnatürliche Veränderungen unserer Atmosphäre. Es gibt vielfache Theorien darüber, die ich in ihrem Wahrheitsgehalt nicht überprüfen kann. Ich kann nur feststellen, dass der Himmel, den wir in den letzten Jahren angeboten bekommen haben, nicht der Himmel meiner Kindheit ist. Ich bin inzwischen über 50 Jahre alt und ich weiß, dass dieser ganze Dreck nicht da war, als ich klein war. Und das heißt, das gehört da nicht hin. Und das Erfreuliche ist, dass wir feststellen, wenn wir mit genügend Nachdruck Orgonit anwenden, verschwinden diese Sachen wieder. Und das reicht mir völlig aus, um meine Handlungen sozusagen zu begründen oder zu rechtfertigen. Ich persönlich habe natürlich fast alles gelesen, was darüber geschrieben wird. Aber ich kann das auch nicht nachprüfen. Ich weiß nicht, ob diese Chemtrails geheimes Regierungsprogramm zur Bevölkerungsreduzierung sind, ob sie, wie manche sagen wollen, lediglich dazu dienen, um das sogenannte Global Warming zu verlangsamen, oder ob sie am Ende von Außerirdischen gesprüht werden. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur feststellen, dass ich etwa 10 Kilometer von dem beschäftigten Flughafen im südlichen Afrika, nämlich Johannesburg, wohne und wir keinen einzigen sogenannten Kondensstreifen mehr am Himmel haben, während ich an jedem beliebigen Tag in Österreich, in der Schweiz, in Holland oder in England in den Himmel gucken kann und ein Schachbrettmuster von nicht sich auflösenden Streifen von was auch immer sehe, und die gehören da nicht hin und die waren da auch früher nicht. Und die sind auch keine Begleiterscheinung des normalen Flugverkehrs. Der Beweis dafür ist, dass ich, wie gesagt, neben dem beschäftigsten Flughafen mit Landung und Start alle 60, 70 Sekunden von internationalen vierstrahligen Düsenmaschinen lebe und wir diese Strahlen nicht haben.
Ja, interessant.
Haben sie nur deswegen nicht, weil wir so viel Orgonit inzwischen in Johannesburg und Umgebung haben, dass der Himmel fast immer wunderbar aussieht. Und das kann man einfach sagen. Man kann sagen, das ist ein gesunder Himmel, der sieht toll aus, der hat, die Wolken haben, sind artikuliert und sehen lebendig aus, und das ist ein Zeichen eines gesunden, positiv energiegeladenen Himmels.
Wenn wir jetzt also uns das anschauen, also Orgon, Qi, Prana, die universelle Lebensenergie, das Nullpunktfeld, es gibt also ganz viele verschiedene Bezeichnungen dafür. Ja. Wenn wir jetzt doch nochmal versuchen, das in Worte zu fassen, diese Energie, mit der Sie hier arbeiten, mit der Sie offenbar auch in der Lage sind, die Atmosphäre in der Form zu beeinflussen, dass Kondensstreifen, Chemtrails, atypische Kondensstreifen, wie man das jetzt nennen möchte, seltener auftreten, gar nicht auftreten, dass also sich das Wetter verändert. Kann man diese Energie, die offenbar alles durchdringt und aus der in einer gewissen Weise alles besteht, kann man die noch irgendwie besser beschreiben? Also wir sprechen hier nicht von elektromagnetischen Strahlungen, sondern wir sprechen von was noch Grundlegenderem. Ne?
Ja. Ja, es ist sehr schwierig, weil ich versuche, das manchmal so zu erklären, den Unterschied zwischen einem westlichen Mediziner und einem Geistheiler, ob das jetzt der Sangoma ist oder der Reiki praktizierende Geistheiler in Europa oder Amerika. Der Unterschied zwischen einem Mediziner und einem Geistheiler ist, dass der Mediziner versucht, analytisch und abstrakt sozusagen an die Sache heranzugehen. Er versucht, über die Diagnose eine Therapie abzuleiten und macht dann bestimmte Schritte, die er für richtig hält, um ein bestimmtes Ergebnis herbeizuführen. Der Sangoma oder der Geistheiler ist sehr viel bescheidener. Er ist eigentlich sich bewusst, dass er nicht wirklich weiß, was ist, sondern er bietet sich selbst als Kanal an, als Kanal, durch den die heilende Energie fließen kann. Und er selber hat keine vorgefasste Meinung über das beabsichtigte Ergebnis. Ja, aber das ist der fundamentale Unterschied. Wenn wir Orgonitgeräte in die Umgebung bringen, dann spielen wir nicht Gott, sondern wir wissen lediglich, dass das Orgonit einen energetischen Ausgleich oder eine Harmonisierung herbeiführt. Wir sind nicht so, wie man sich jetzt vielleicht vorstellen könnte, wenn man von der Sache das erste Mal hört, dass wir jetzt an irgendwelchen Apparaten herumspielen und das Wetter an- und abschalten. Das ist nicht unsere Absicht. Unsere Absicht ist Harmonisierung und sozusagen den Dingen ihren Lauf lassen. Und wir haben nicht eine bestimmte Idee, dass wir jetzt Regen machen oder dass wir Regen verhindern wollen oder ähnliches, sondern was sich herausstellt, ist, dass immer da, wo die Energie anfängt, sich selbst zu heilen, ein selbstregulierender Prozess einsetzt, der das zustande bringt, was sein muss. Das wissen wir gar nicht. In manchen Gegenden mag es sein, dass weniger Regen natürlich wäre. Ja? Im südlichen Afrika haben wir es generell mit Trockenheitsproblemen zu tun und mit sinkenden Wasser, Grundwasserspiegeln und so weiter. Und es scheint, dass überall, wo diese Heilungswirkung einsetzt, mehr Regen stattfindet und der Grundwasserspiegel wieder steigt, dass Flüsse wieder fließen und so weiter, dass die sozusagen die Austrocknung und Wüstenbildung zurückgedrängt wird. Aber das sind Dinge, die wir nicht in dem Sinne beeinflussen oder mit bestimmten Absichten, sondern die Absicht ist die des Heilens.
Jetzt, wenn Sie diese...
Hat mich da irgendwie verständlich ausgedrückt oder klingt das jetzt etwas wirr?
Na, also ich weiß schon ungefähr, was Sie meinen. Es ist, aber es ist schwer zu erklären, aber ich lasse es... Ich höre immer wieder gerne Erklärungen dieser sagen wir mal, Ursubstanz oder was auch immer, wie man es jetzt auch bezeichnen möchte, weil von je mehr Seiten man das betrachtet, desto interessanter. Ich meine, im Chat vergleicht es jemand eher mit Information, die da gegeben wird, also als Energie in dem Sinn, wie wir es meistens verstehen. Ja. Bei dieser Arbeit, die Sie machen, treten aber auch immer wieder sehr interessante atmosphärische Phänomene auf. Leuchterscheinungen oder Kugelblitzähnliche Effekte, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe von unserem Vorgespräch. Können Sie darüber ein bisschen was sprechen, ein bisschen was erzählen?
Ja, also insbesondere in Gebieten, in denen bisher überhaupt noch keine Heilungsarbeit stattgefunden hat, haben wir oft ganz dramatische Erscheinungen am Himmel wahrgenommen. Und das ist gerade, wenn man also in ein energiemäßig hochgradig verseuchtes Gebiet erstmalig Orgonit einbringt, dann sind die atmosphärischen Phänomene besonders dramatisch. Das heißt, dass man wirklich sehen kann, wie die negative Energie sich zusammenballt, wie blitzartige horizontale Blitze, Entladungsgewitter stattfinden und sehr dramatische Veränderungen. Mein erster Cloudbuster, den ich in Johannesburg aufgestellt habe, ich glaube, das war im Oktober 2001, wenn ich mich nicht täusche, hat dazu geführt, dass ich innerhalb von wenigen, ich denke innerhalb einer halben Stunde, aus dem blauen, aber etwas belastet grau schweren Himmel heraus ein Ring von Cumuluswolken rund um diesen Cloudbuster gebildet hat. Daraufhin innerhalb von circa, ich glaube, anderthalb Stunden dieser Ring von Cumuluswolken nach innen implodiert ist und einen extremen Regenfall produziert hat. Und dass wir über Monate hinweg den Standort unseres Cloudbusters als Vortex von weitem sehen konnten. Das heißt, dass wir immer wieder auch von 40 Kilometer Entfernung das sozusagen das blaue Loch in der Wolkendecke mit dem Ring von Wolken um dieses Loch herum von weitem lokalisieren konnten. Und solche Erscheinungen haben wir immer wieder beobachtet. Also auch wenn wir zum Beispiel große Kraftwerke behandelt haben oder ich kann einfach nur empfehlen, unsere Expeditionsberichte sich anzuschauen und zu sehen, da sind Bildersequenzen von Wolkenveränderungen innerhalb kürzester Zeit. Ich habe auch unter Orbon Info auf der Webseite dieses Thema angegangen, gibt es Beweise, ja, oder ist there proof? Wo ich sozusagen die schönsten Vorher-Nachher-Bilder zusammengestellt habe. Und ich kann nur empfehlen, sich das anzugucken, denn es ist schwer zu beschreiben, aber wenn man das erlebt, dann sieht man den Unterschied.
Ein Hörer möchte auch wissen, ob Sie im Zuge Ihrer Arbeit auch Zeugen klassischer, nicht identifizierbarer Flugobjekte wurden.
Jein, ich muss dazu sagen, jein, denn ich bin öfter mit Leuten unterwegs gewesen, die Dinge wahrnehmen, die man so normalerweise nicht wahrnimmt und die mich darauf hingewiesen haben, dass bestimmte linsenförmige Wolken, die sich massiert gezeigt haben, vermutlich wie sagt man, getarnte UFOs sind. Ich kann das nicht nachprüfen. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die persönliche Erfahrungen mit diesen Dingen haben und halte das für real. Aber ich habe persönlich keine Sichtung gehabt, wo ich sagen könnte, das ist ganz klar ein außerirdisches Flugobjekt. Aber ich habe zum Beispiel mit einem ehemaligen Söldner, der ziemlich hoch in der, ich sag mal, Geheimarmee-Struktur war, gezielt Untergrundbasen besucht, wo von denen gesagt wird, dass sie Mischungen von geheimer Militärtechnologie und außerirdischen Dingen sind. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass diese Plätze außergewöhnlich negative Energiefelder haben, dass man das auch selber spüren kann und dass man oft außergewöhnliche atmosphärische Veränderungen feststellt, wenn man diese Plätze gezielt behandelt. Also ich nehme diese Dinge sehr ernst, aber ohne zu vorschnellen Urteilen zu kommen.
Das heißt, Sie haben Untergrundbasen, ich meine, gut, Sie haben sie nicht wirklich aufgesucht, aber Sie haben dort, also an der Oberfläche waren Sie einfach, wo man eine solche Basis vermutet. Verstehe ich das richtig?
Ja, also ich muss sagen, dieser Mensch, mit dem ich da zu tun hatte, ich will ja keine Namen nennen, weil das auch für denjenigen gefährlich sein kann, hat in dieser Söldnerstruktur, man muss sich ja vorstellen, dass die ganzen Kriege in Afrika im Prinzip von außen gelenkt und gewollt sind und dass diese ganzen Organisationen, die sich da gegenseitig abschlachten und bekämpfen, gefüttert sind und auf wie dem auch sei. Dieser Mensch hat mir seinerzeit eine Karte übergeben mit Untergrundbasen im südlichen, östlichen und Zentralafrika. Und als wir in Simbabwe in Polizeigewahrsam genommen worden sind, weil wir dabei erwischt wurden, wie wir Orgonit in der Nähe der Grenze von einer Brücke in den Fluss geworfen haben. Und da waren nun zufällig eine Menge Zivilpolizisten unterwegs. Da sind wir dann zum Fluss auch von sehr hohen Geheimdienstbeamten verhört worden. Und dieser eine Geheimdienstbeamte, der einzige übrigens, der nie gelacht hat, die anderen Polizisten waren am Schluss alle auf unserer Seite, der hat ganz schön geguckt, als er diese Karte gesehen hat mit den kleinen Untergrundbasen. Und ich habe noch erzählt, ja, das sind also Plätze, wo befreundete Dauser mit dem Pendel festgestellt haben, dass da schlechte Energie ist. Das hat er mir nicht eine Sekunde geglaubt. Und alleine die Tatsache, wie er auf diese Punkte reagiert hat, war für mich Beweis genug, dass diese Information mit den Untergrundbasen sehr akkurat war. Oft haben wir auch an den Plätzen, die dort angegeben waren, plötzlich Straßen mitten im Busch gesehen, wo sonst überhaupt nichts war, oder plötzlich irgendwelche Lüftungsrohre, die aus der Erde kommen, mitten in der Savanne sozusagen. Ja. Also es gab auch andere Bestätigungen dafür. Aber was wir auch immer wieder festgestellt haben, war, dass es sich energetisch extrem schlecht angefühlt hat dort und dass die Behandlung sofort Ergebnisse gebracht hat. Aber interessant war, wie gesagt, diese Bestätigung in Anführungsstrichen durch den hohen Geheimdienstbeamten, der, nachdem er diese Karte in meinem Auto entdeckt hatte, überhaupt nicht mehr locker lassen wollte und tausendmal gefragt hat, woher ich diese Informationen habe.
Mhm. Interessant. Haben Sie eigentlich auch diese Orgonitkanonen oder Orgonakkumulatoren und so weiter? Wie gesagt, was zum Beispiel ein Orgonakkumulator ist, das wird wirklich vielfach in älteren Sendungen auch erklärt. Aber ja, haben Sie diese Gerätschaft auch in Ballungszentren aufgestellt, zum Beispiel Soweto?
Ja, auf jeden Fall, natürlich.
Gab es da dann, ich meine, abgesehen von atmosphärischen Veränderungen, auch Veränderungen in der Stimmung der Menschen? Ich meine, jetzt ganz platt, ja, ist die Verbrecherrate nach unten gegangen.
Das ist natürlich noch viel schwieriger zu beweisen. Aber gerade zum Thema Soweto würde ich gerne anekdotisch was zum Besten geben. Ich hatte also Soweto haben wir, ich glaube, in 2003 ganz intensiv behandelt und dann hatte ich in 2005 hatte ich einen Besucher aus Uganda und der war ganz fasziniert, wie schick und toll alles in Johannesburg ist. Und dann habe ich ihm gesagt, jetzt zeige ich dir aber mal, dass es auch andere Plätze hier gibt, wo es vielleicht nicht so schick und neu alles ist. Und dann bin ich mit ihm durch Soweto gefahren und innerhalb von einem Jahr, nachdem wir es behandelt hatten, hatte sich die Stimmung total geändert. Und es sah eigentlich alles ganz wunderbar aus. Und Johannesburg haben wir zum Beispiel intensiv behandelt in 2003. Das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, das massiv zu machen, aber noch nicht so weit, in die Umgebung rausgegangen sind. Und zum Beispiel war dieses Jahr, wo wir Johannesburg intensiv behandelt haben, war das erste Jahr, wo die Mörder- und Raubüberfallstatistik das erste Mal rückläufig war. Ja, ich meine, Südafrika ist ja generell bekannt für seine hohe Rate von Gewaltkriminalität. Und wir haben den Eindruck, dass die Energieveränderung, die das Euronit bewirkt, eben auch auf solche Statistiken sich auswirkt und nachhaltig auswirkt. Also die Beobachtung ist, dass Menschen kooperativer werden und besser miteinander umgehen können, wenn sie in einem positiven Energiefeld sind. Es erhöht sozusagen die Vibration jedes Einzelnen. Natürlich wird ein Karriere, wie sagt man, Karriere Gewaltkrimineller nicht von heute auf morgen zum Osterländchen, aber generell wird die Tendenz zur Gewalt und die Tendenz zur Aggression und Vernichtung wird geringer. Das kann man ganz deutlich feststellen.
Ein anderer Hörer hat eine interessante, wenn auch ungewöhnliche Frage gestellt. Tarek, man hört immer von Aufspürhubschraubern, unter Anführungszeichen, in Sachen Org und Basta. Was sagt Herr Ritschl dazu? Irgendwann einmal was von einem Aufspürhelikopter gehört oder gar gesehen?
Naja, ich höre das immer wieder. Wir haben ja auch ein deutschsprachiges Forum, cb-forum.com. Und das wird viel mehr in Deutschland und in Amerika berichtet. Also bei uns hier in Südafrika fliegen zwar auch viele Hubschrauber rum, die suchen aber meistens nach gehijackten Fahrzeugen. Also abgesehen von diesen unfreiwilligen Gefängnisaufenthalten, die ziemlich extrem waren, kann man übrigens auch auf meiner Webseite lesen, sind wir eigentlich in Südafrika relativ wenig belästigt, muss ich sagen. Und diese sogenannten schwarzen Hubschrauber, die dann kommen, ich kenne das von vielen aus Deutschland und Österreich und anderen Ländern, dass diese Art von Überwachung sehr viel ausgeprägter ist. Ich denke, in Afrika ist einfach die Infrastruktur, wie soll ich mal sagen, die Infrastruktur des Bösen ist auch dünner gesät. Alle Infrastruktur ist dünner in Afrika und so ist auch die Infrastruktur des Bösen etwas dünner gesät. Ja, also die Dichte an Technologie, die zur Überwachung der Bevölkerung eingesetzt wird und so weiter, ist hier auch geringer.
Ich meine, haben Sie irgendeine Idee, wie so ein Detektor technisch funktionieren würde? Oder sitzt da oben im Hubschrauber jemand mit einem Pen?
Der Dienstmensch, der war für mich sowieso eine Quelle der Information. Der hat mir gesagt, dass die simbabwische Armee mit ihren Flugzeugen den Einfluss unserer Geräte feststellen kann. Ich nehme an, dass die nicht direkt jetzt Orban messen, aber die, ich muss da mal ein bisschen weiter ausholen. Wenn unsere Theorie stimmt, dass die konzertierte Wirkung von Mikrowellenstrahlern, geheimer Militärtechnologie und so weiter benutzt wird, um bestimmte Energiefelder aufrechtzuerhalten, dann stelle ich mir vor, dass diese Leute, die sowas machen, das auf elektromagnetische Weise messen. Die denken nicht über ätherische Energien nach, sondern die versuchen, bestimmte Energiefelder aufrechtzuerhalten, mit denen sie Feuchtigkeitsströme beeinflussen können, mit denen sie Trockenheit erzeugen können und so weiter und so weiter. Und das Euronit wird als Störung dieser Felder, die sie da erzeugen, sichtbar. Und das heißt sozusagen, im negativen Umkehrschluss können die feststellen, dass da irgendwo jemand wieder so ein Ding aufgestellt hat, was jetzt deren Absichten durchkreuzt. Ja, nicht weil die Orgon messen können, sondern weil die eine Störung ihres aufgebauten elektromagnetischen Feldes feststellen. So erkläre ich mir das jedenfalls.
Und das, also eine indirekte Messmethode, wenn man jetzt so wie...
Ja, ich würde sagen, dass die ich meine, die ganzen Hurricanes von Katrina bis sonst wie noch sind ja im Prinzip alle elektromagnetisch erzeugt und gesteuert. Und witzigerweise, die meisten, wir nennen diese Hurricanes übrigens Harpycanes, also nur dort zum Verständnis, spaßhafterweise. Die haben ja alle nicht funktioniert. Die meisten großen angekündigten Harpycanes sind ja sozusagen kurz vor der Küste schlapp geworden. Und selbst Katharina in New Orleans hat ja nur deswegen Verwüstungen anrichten können, weil die entsprechenden Schleusen in der richtigen Zeit aufgemacht worden sind. Ja, wenn man sich die Fotos von New Orleans anguckt, stellt man ja fest, dass keine Dächer abgedeckt sind und dass die großen Schilder alle noch stehen. Das heißt, es hat überhaupt keine Sturmverwüstung stattgefunden, sondern es ist lediglich eine mutwillige Überflutung gewesen. Aber und zwar, weil eben auch schon genug Orgonit an der US-Küste ausgebracht ist. Ja. In Amerika ist ja so viel Orgonit bereits ausgebracht, dass der Himmel auch völlig anders aussieht. Ich war jetzt letztes Jahr da und war absolut überrascht, wie positiv sich die Energie angefühlt hat und wie gut der Himmel aussieht in Amerika. Ganz verblüffend, ganz verblüffend.
Ein Hörer fragt da auch nach den elektrisch gepulsten Geräten, die Sie auf Ihrer Website anbieten. Können Sie uns da noch etwas dazu erzählen?
Das ist nochmal ein ganz anderes Gebiet. Das geht dabei um die sogenannten Zapper oder elektrisch gepulste Schwachstromgeräte, die benutzt werden, um Parasiten, Viren und Bakterien abzutöten. Und da hat sich diese Technologie wurde ursprünglich von Holder Clark entwickelt oder sagen wir mal propagiert. Die ist wahrscheinlich viel älter. Und wir wissen auch, dass die Russen schon seit den 50er Jahren mit gepulsten elektrischen Schwachströmen Wundheilung und Sportmedizin betreiben und das auch in der Weltraummedizin eingesetzt wird. Und wir haben halt diese Zapper-Technologie mit dem Orgonit kombiniert, um effektive Heilgeräte herzustellen. Das ist auch nicht unsere Erfindung, sondern ist eigentlich Teil des größeren Orgonit-Netzwerks, wo diese Dinge sich entwickelt haben. Der Don Croft hat im Prinzip die Zapper-Technologie mit dem Orgonit kombiniert. Und uns erlaubt, dieses Prinzip auch anzuwenden. Ja, weil wir generell alle Open Source-mäßig keine Geheimnisse haben und keine Technologien sozusagen versuchen zu patentieren oder für uns zu behalten. Generell ist dieses Netzwerk dadurch gekennzeichnet, dass Technologien offen geteilt werden, ja, dass also viele Leute dasselbe machen, was es dann auch schwieriger macht, solche Dinge zu unterdrücken. Nicht? Und viele, viele Innovationen sind in den letzten 100 Jahren unterdrückt worden, weil die Erfinder noch dem alten Denkbild angehaftet haben, wo man versucht, irgendwas Tolles zu erfinden und dann Patent drauf zu kriegen und damit reich zu werden. Nicht? Das hat vielen das Genick gebrochen, die irgendwelche freie Energie Durchbrüche erzielt haben und dann gehofft hatten, weil sie natürlich überzeugt waren, dass sie die Energieprobleme der Menschheit lösen konnten. Sie glaubten, sie könnten Patente anmelden und so weiter. Das ist eben alles unterdrückt worden.
Ein Hörer ist ein Ja? Ein Hörer stellt auch eine sehr interessante Frage. Astralwesen fragt da, kann auch zu viel Orgon in die Natur eingebracht werden?
Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, aber ich verweise zurück auf meine Ausführungen über die Angstmacher.
Okay.
Das heißt, es kann nicht genug Lebendigkeit geben. Also ich wüsste nicht, es sei denn, ich gehöre eben zu denjenigen, die auf der kontrollierenden und beherrschenden Seite sind, denen ist wahrscheinlich jedes Orgonit zu viel.
Gibt es eigentlich auf Ihrer Website auch eine Anleitung? Ich meine, Sie haben gerade von diesem Open-Source-Gedanken gesprochen, auch jetzt, was das Know-how anbelangt. Gibt es da Online-Anleitungen, mit deren Hilfe Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht das selbst einmal ausprobieren können?
Also es gibt einen Artikel, was ist Orgon, wo gezeigt wird, wie die Sache gemacht wird. Wir geben natürlich nicht für jedes einzelne Gerät jetzt eine genaue Bastelanleitung. Aber es ist generell, es gibt ja auch Foren, in denen darüber gesprochen wird. Ich habe vor 6 Jahren das Forum cb-forum.com ins Leben gerufen, das deutschsprachig ist, in dem alle Anleitungen zum Beispiel erhältlich sind. Also unsere Webseite hat nicht alles zum Selbermachen, aber es ist generell erhältlich.
Es gibt auch zu dieser Sendung heute einen Thread, übrigens einen Forum-Thread. Vielleicht haben Sie ja Zeit und Lust, da ein bisschen mitzudiskutieren, denn ich kann mir auch vorstellen, dass da noch einige Fragen nach der Sendung kommen.
Na klar, ja,
also das,
gerne.
Ja, das wäre sicher toll, wenn, es ist immer gut, wenn der Gast vielleicht auch Zeit hat, dann danach selbst mit den Leuten zu reden, die sich das halt anhören und vielleicht, wenn Sie dann nachher schauen im Archiv, gibt es dann direkt den Link, beziehungsweise auch jetzt schon.
Ja,
ich glaube, ich habe den Forumslink schon hingetan. Nein, er ist noch nicht da. Kommt heute Abend dann nach der Sendung und wäre toll, wenn Sie vielleicht ein bisschen.
Also heute Abend möchte ich nicht mehr ins Forum gehen. Ich bin nämlich eigentlich heute hier bei Freunden zum Essen eingeladen.
Nein, nein, aber ich sage, der Link kommt heute Abend. Also
glaube ich.
Genau, Sie sind gerade in Johannesburg auch, ne?
Ich bin im Moment gerade in Pretoria.
Ah, okay. Aber auf jeden Fall in Südafrika und
50 Kilometer.
Okay, wir sind eh schon fast am Ende dieser Sendung, also ich kann Sie dann bald wieder in den Kreis Ihrer Freunde zurückentlassen. Und danke, dass Sie das also trotzdem.
Mehr fällt mir auch nicht mehr ein heute, glaube ich.
Naja, eine Sache, die wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben, wäre das Thema AIDS. Gerade also Credo Mutua ist ja sehr, ist einer seiner Hauptanliegen natürlich. In seiner Familie gibt es ja auch Betroffene etc. Können Sie, gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte, Orgonit und AIDS als Stichwort jetzt?
Also ich würde mal sagen, noch viel dramatischer als das Orgonit ist die Erfahrung mit Zepa und AIDS. Und aber AIDS ist eine Story für sich. Ich meine, das ist, glaube ich, eine der schlimmsten und grausamsten Desinformations- und Mordkampagnen, die zurzeit auf diesem Planeten ablaufen. Und soweit AIDS tatsächlich irgendetwas mit irgendwelchen Viren oder Parasiten zu tun hat, hilft ein Zepa ganz ungeheuerlich. Und wir haben verschiedene Fälle erlebt, in denen HIV-positiv Leute mit starken AIDS-Symptomen vollkommen geheilt worden sind. Aber ich sehe das Problem noch viel komplexer, weil hauptsächlich in Südafrika ist AIDS tatsächlich ein Resultat extremster Fehlernährung, die auch systemisch ist und das hat zu tun mit extrem viel leeren Kohlehydraten, Zucker, wenig Gemüse, wenig Obst und so weiter und so weiter und so weiter. Also es hat ja in Südafrika eine extrem hektische Debatte gegeben zwischen der Gesundheitsministerin Manto Tshabalala Mfimang und ihrer Beraterin Tina van der Maas, die wir auch persönlich kennen, die herausgefunden hat, dass man AIDS mit extrem einfachen Mitteln, nämlich mit dem Verzicht auf leere Kohlehydrate, also weißes Maismehl, Weißbrot, Reis und so weiter, mit dieser berühmten Olivenöl-, Knoblauch- und Zitronendiät, über die viel gespottet worden ist, die aber extrem wirksam ist. Diese ganze Debatte hat ja in Südafrika jahrelang die Medien beherrscht, obwohl der alternative Standpunkt fast nie faire Behandlung in der Presse erhalten hat. Ich würde also bei AIDS würde ich im Grunde nicht unbedingt unsere Sachen in den Vordergrund spielen wollen. Ich würde sagen wollen, dass man mit sehr einfachen Mitteln durch richtige und vollwertige Ernährung AIDS absolut in den Griff bekommen könnte. Also AIDS ist im Prinzip eine nicht existierende Krankheit. Es hat nichts mit Ansteckung zu tun. Es ist nicht der Virus. Es wird nicht durch Sex übertragen. Es ist also totaler Unsinn, was in der Öffentlichkeit verbreitet wird. Und deswegen ist die Frage, ob wir AIDS heilen können, auch im Grunde nebensächlich, weil AIDS nicht so existiert und nicht so entsteht, wie es allgemein öffentlich propagandiert wird.
Ja, das ist natürlich jetzt, da wagen Sie sich weit hinaus, denn das sind natürlich Aussagen, die sehr...
Ich würde die Tina van der Maas einladen, das würde ich übrigens mal vorschlagen, die ist zwar ursprünglich Holländerin, aber die kann auch Deutsch sprechen. Die kann darüber sehr viel mehr sagen, weil die seit 10 Jahren da an der Vorfront gestanden hat.
Ja, es sind natürlich jetzt sehr, wie ich eben sagte, kontroverse Aussagen. Es gibt aber zum Beispiel auch ein Interview online mit Credo Mutwa, wo er seine Sicht dieser Krankheit gibt, die jetzt, sage ich mal, ihrer Sichtweise nicht ganz unähnlich ist. Aber wie Sie selber sagen, es ist natürlich ein riesiges Thema. Ich meine, ob da jetzt ein Virus dann beteiligt ist...
Ich kenne ja Credo Mutwa.
Hallo?
Seine Susalandia. Ich habe Susalandia auch schon eingesetzt im Fall von Krebs. Erfolgreich, allerdings auch zusammen mit anderen Mitteln, sodass es schwer zu sagen, was letzten Endes den Durchbruch gebracht hat. Credo hat sich sehr stark auf die diese Pflanze, die Susalandia, kapriziert, und das ist sicherlich eine der vielen guten Dinge, die man tun kann. Aber es ist nicht die ganze Geschichte, nicht?
Ja, naja, sicher, wir haben eine eigene Sendung, und ich glaube, wenn wir noch einmal darüber reden wollen, müssen wir das auch auf eine weitere auslagern, denn diese ist vorbei. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier relativ kurzfristig auch eingesprungen sind.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne und sehr gerne wieder. Ich würde sagen, wir bleiben einfach in Kontakt, und wenn sich was tut, dann werden wir das einfach wieder mal machen hier live. Danke und einen schönen Gruß nach Pretoria.
Okay. Danke, wiederhören.
Ja, das war Georg Ritschl und sein sehr interessantes Projekt, wie ich finde, Organize Africa. Das nächste Mal Crop FM gibt es am 17. Dezember 2010 zu hören. In der kommenden Sendung beleuchtet Alexander Wagand die Psychologie der Schulden. Natürlich wird es auch um die Finanzkrise und all das drumherum gehen, wo es ja, würde man sagen, ziemlich zugeht, aber es tut sich im Moment sehr viel, glaube ich. Deshalb auch immer wieder mal in den News vorbeischauen. Dort kommen täglich viele, viele neue Links dazu. Ja, wir hören uns wieder am 17. Dezember 2010 mit meinem Gast Alexander Wagand. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Und ich schließe mit einer Nummer von Luxus, einer neuen Luxusnummer, die ich zumindest auf Sendung noch nicht gespielt habe und die man, wenn sie einem gefällt, auch über Bandcamp runterladen kann. See you news. Danke für alle, danke an alle fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum 17. Dezember. Macht es gut. Ja.